NASA Talk.
Jay und Marco erklären die Welt.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, guten Nachmittag. Egal, wann ihr diese Folge von Hossa Talk hört. Wir freuen uns, dass ihr wieder angemacht habt. Und Marco und Jay versuchen heute wieder geistreich zu sein. Aber eigentlich ist für das Geistreiche heute unsere Gästin da. Denn wir haben eine ganz, eine super spannende Gästin, die ich bei Zwischenraum kennengelernt habe. Und aber dazu gleich mehr. Sandy Arnold, ich sag's einfach schon mal. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja, kannst du nicht an dich halten, solange die Spannung halten? Nein.
Nein, ich dachte mir, es ist auch unhöflich, wenn man schon irgendwie sagt, ach, da ist ja jemand, die ist auch da. Und dann sagt man aber nicht mal den Namen irgendwie. Das ist irgendwie.
Das stimmt. Ja, das stimmt.
Deswegen dachte ich das so. Marco, was haben wir anzusagen?
Zwei Dinge. Das eine habt ihr vielleicht schon gehört bei den letzten Folgen, und zwar, wir wollen gerne im Frühjahr Hossa Talk live machen und gemeinsam ein bisschen unterwegs sein, Jay und ich, und mehr oder weniger zu euch kommen. Wenn ihr sagt, da haben wir Bock drauf, das zu hosten in der einen oder anderen Weise, Hossa Talk live, Regio-Treffen, beides, wenn ihr da Bock drauf habt, mit eurer Gruppe, mit was auch immer, mit einem Freundeskreis, keine Ahnung, da ist, glaube ich, ganz vieles möglich, dann meldet euch gerne, schreibt uns eine Mail an info@hossa-talk.de und sagt einfach, wir sind hier und das wäre unser Plan irgendwie, und dann connecten wir uns und tüfteln da was aus. Termin wäre vom 11. bis zum 14. Mai. Also in dem Zeitraum wäre das ganz fantastisch, wenn wir zusammen ein bisschen unterwegs sein könnten und euch treffen können und mit euch abhängen und Wein trinken und Quatsch erzählen. Und so stelle ich es mir vor, zumindest. Ich habe es ja noch nie miterlebt, aber ja, das ist so mein Gedanke bei der Sache.
Also im Grunde ist der Absturz nach der Veranstaltung immer das Wichtigste, würde ich mal sagen.
Ja, das ist hervorragend. So hatte ich es mir auch vorgestellt.
Halt in guter Hossa Talk-Manier. Und des Weiteren announcen wir, haltet euch fest, dass wir im nächsten Jahr, also 2024, planen, wieder eine Israel-Reise zu machen. Wir hatten vor einigen Jahren, also kurz vor Corona, hatten wir die letzte 2020, und davor waren wir auch schon zweimal mit HörerInnen unterwegs gewesen in Israel, und das waren immer sehr, sehr witzige und sehr, sehr tolle Zeiten. Also das ist natürlich nicht ganz billig. Es gibt auch noch keine, jetzt zur Zeit noch keine endgültigen Infos oder so, aber einfach, dass ihr so sozusagen als Save the Date, das wird über Ostern sein im nächsten Jahr. Also 25.3. bis 1.4. planen wir das. Also schreibt euch das, wenn ihr denkt, oh, das wäre was für euch, vielleicht schon mal in den Kalender, weil natürlich gibt es dann nur eine begrenzte Anzahl, mit denen wir das machen können, weil man so eine Fahrt ja nicht mit 50 Leuten macht, sondern soll ja auch persönlich sein und schön. Deswegen fahren wir zu viert. Nein, fahren schon mit ein paar mehr.
Das wäre auch sehr lustig.
Das wäre geil, ne?
Einzelbetreuung.
Ja, genau. Nein, also so, keine Ahnung, 25 Leute oder so können mit. Aber ich denke, um Ostern rum oder so, dieses Jahr werden wir wahrscheinlich dann, oder Pfingsten oder so, werden wir dann schon mehr Infos haben. Deswegen sagen wir das jetzt einfach nur mal schon mal an.
Weil es genau, der Termin ist aber schon relativ fix, ne? Den könnt ihr euch tatsächlich schon eintragen, dass wenn genug von euch mitkommen, wird das so auf jeden Fall stattfinden. Das kann man schon sagen.
Genau, und dazu kann man vielleicht noch sagen, es haben immer mal wieder auch Leute von euch angefragt, ob wir nicht mal wieder so eine Reise machen und so, weil sie beim anderen Mal nicht mit konnten oder irgendwie so. Und deswegen hoffe ich, dass sich jetzt einige freuen.
Ja. Genau. Ich freue mich vor allem, weil ich bei den letzten beiden Male auch immer schon gedacht habe, eigentlich würde ich gerne mitfahren, aber ging dann immer terminlich nicht. Und deswegen, ich habe sehr viel Bock drauf und freue mich sehr, dass wir das machen und ich jetzt doch mal mitkommen kann.
Jawohl. So, Sandy Arnold, wir begrüßen dich hier bei uns in unserer illustren Runde.
Ganz herzlich, sehr schön, dass du da bist.
Ja, genau. Schön bei euch zu sein.
Ja, du wohnst in Erfurt, wenn ich das richtig gelesen habe. Ist das richtig?
Genau, aktuell wohne ich in Erfurt, also auch schon länger und perspektivisch auch noch länger. Bis jetzt gibt es keinen Grund, hier wegzugehen.
Ja, das klingt aber so, als ob du eigentlich woanders herkommst. Wo kommst du hin?
Ja, ich bin gebürtig aus Franken, wie man auch sicher im Laufe des Podcasts noch sehr eindeutig hören wird, weil das rollende R kriege ich nicht weg und das ist da, um zu bleiben.
Und auch das weiche B, also die Bobmusik, werden wir die auch hören?
Na, ich bin ja schon lang genug ausgewandert und damit kann ich tatsächlich mittlerweile das sprechen, was man hier langläufig als Hochdeutsch bezeichnet, beziehungsweise habe sogar einen sehr starken Thüringer Einfärbung. Das heißt, es wird wahrscheinlich mehr das Thüringer Nö durchkommen als die fränkische Bobmusik.
Ja, also ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch nicht auf Fränken getippt im ersten Augenblick, muss ich zugeben. Ja.
Ja, vielleicht haben wir dafür noch nicht lang genug geredet, dass man das feststellen konnte.
Das ist wohl wahr. Sandy, wir wollen natürlich von dir ein bisschen was Persönliches hören, wer du bist und so. Aber erstmal, du arbeitest für Zukunft gestalten, geschlechtliche Vielfalt erleben. Ist das richtig?
Nicht ganz. Also das ist das Projekt, über das wir Geld bekommen. Arbeiten tue ich für einen Verein, der nennt sich Tanz Interaktiv Mitteldeutschland e.V. und arbeitet hier in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Genau. Und das Projekt, über das wir mit Bundesmitteln Demokratie leben gefördert sind, das heißt Zukunft gestalten, geschlechtliche Vielfalt erleben.
Ich hatte mir schon gedacht, als ich das vorhin mir so aufgeschrieben habe, ich hoffe, ich tippe richtig und ich habe falsch getippt.
Das ist völlig in Ordnung. Ja, es ist auch ein Sammelsurium.
Da hat der Jay sich einmal Notizen gemacht und dann sind die auch noch falsch.
Naja, nicht richtig falsch, aber halt, also nicht falsch, aber auch nicht richtig.
Ja, ich wollte nur pieksen.
Ist schon klar. Ja, aber du hast es gesagt, Transinteraktiv heißt euer Verein. Und gut, da kommt ja quasi das Thema schon durch. Also es soll heute ein Stück weit um Transsexualität, um Intersexualität gehen.
Darf ich da gleich mal einwerfen?
Ja, bitte.
Ich fände es total gut, vielleicht sind wir da bei den Worten, die wir nicht verwenden. Ich fände, vielleicht mit Transgeschlechtlichkeit oder Intergeschlechtlichkeit zu arbeiten. Die anderen zwei Begriffe sind aus verschiedenen Gründen ein bisschen problematisch. Können wir gleich nochmal drauf eingehen. Es gibt da auch andere Meinungen zu. Auch von Transpersonen gibt es dazu andere Meinungen. Aber prinzipiell
ja, natürlich.
Tendiere ich da ein bisschen zu transgeschlechtlich und intergeschlechtlich in dem Fall.
Ja, super. Das ist ja einer der Gründe, warum ich unbedingt dich hier im Podcast haben wollte. Also ich kann mal ganz kurz nur die Geschichte erzählen. Du hast bei dem Zwischenraum-Kongress Coming In im Herbst einen Workshop gemacht, wo du warst und so, ich sag's mal in meinen Worten, ein bisschen versucht hast in 45 Minuten, glaube ich, waren das oder so, ja. Also auf jeden Fall relativ wenig Zeit, sozusagen einen Überblick über das Thema sexuelle Orientierung und Identitätenorientierung zu geben. Und du hast damals gesagt, uns versprochen, dass wir verwirrt und überfordert aus dem Workshop gehen werden. Und genau so war es. Aber es war toll, weil du hast das ganz klasse gemacht. Und da habe ich gedacht, ja, meine Güte, ich kenne mich mit diesem ganzen Bereich viel zu wenig aus. Ne? Ich meine, wir sind ja hier, haben schon oft mit Leuten von Zwischenraum gesprochen, hatten David Gashi hier im Herbst im Podcast. Und uns ist das ganze Thema Diversität ja wirklich wichtig. Und da habe ich gedacht, gedacht, boah, da ist mal eine, die so einem 50-jährigen Typen wie mir auf die Sprünge helfen kann. Und deswegen, wenn du hier gleich so reingrätscht und sagst, ja, lass uns mal bitte lieber von Transgeschlechtlichkeit und Intergeschlechtlichkeit sprechen, dann ist es genau das, was ich will. Also ich möchte gerne lernen heute, weil ich zugeben muss, dass ich so als, wie gesagt, ich sag mal, älterer, weiser Cis-Mann, wie man das so schön sagt, ehrlich gesagt, diese Welt ist viel zu wenig kenne.
Ja, also das Versprechen können wir sicher heute auch machen, mit der Verwirrung und der Überforderung. Das hat aber weniger mal zu tun, vielleicht setzen wir das noch ein bisschen in Kontext auch, das hat ja weniger damit zu tun, dass man nichts lernt. Ich will ja nicht, dass Leute nachher weniger Ahnung haben von dem, wovon wir sprechen, sondern einfach damit, dass wir, was du ja ein bisschen angerissen hast, viel zu wenig Informationen und sinnvolle Informationen, oft zu geschlechtlicher Vielfalt, wenn ich das zusammenfassen möchte, jetzt in diesem großen Kontext, der auch bei Transgeschlechtlichkeit und Intergeschlechtlichkeit noch nicht mit drin ist, mitdenke und da einfach so ein konfuses Bild oder einfach gar kein Bild habe. Also gerade im kirchlichen Kontext gibt es ja auch keine sexuelle Bildung, haben wir heute keine Zeit darüber zu sprechen, aber auch keine Bildung zu geschlechtlicher Vielfalt oder geschlechtlichen Identitäten. Abgesehen von dem Heteroversion männlich-weiblich mündend in einer Ehe. Das Konzept kennen wir natürlich.
Genau, und genau deswegen ist es mir so wichtig, hier mit dir zu sprechen. Wir haben, glaube ich, was das angeht, eine relativ breite HörerInnenschaft von eher konservativ orientierten Leuten bis zu sehr progressiv orientierten Menschen, von Gläubigen bis zu Atheisten ist da, glaube ich, eine Menge Unterschiedliches dabei. Aber ich könnte mir vorstellen, dass zumindest Leute, die aus so wie wir auch aus diesem hochreligiösen Kontext stammen, dass es denen unter Umständen ähnlich geht wie mir, weil das doch dort relativ selten thematisiert wird. Aber jetzt erstmal kurz zu dir.
Das wollte ich auch gerade sagen.
Auf deinem LinkedIn-Account wirst du gehandelt als former Pastorin. Da musste ich lachen, das fand ich schön. Du hast jetzt im Vorgespräch erklärt, dass das kein Schreibfehler ist, sondern irgendwie LinkedIn irgendwie aus dem Pastor eine Pastorin macht oder irgendwie sowas, ne?
Genau, ich glaube, ich habe da einen Gendermarker als weiblich und deswegen macht der Dinge da auch weiblich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Also unabhängig davon schreibe ich eigentlich meistens Pastor in meine Berufsbezeichnung. Ich habe knapp 10 Jahre als Pastor gearbeitet in verschiedenen Gemeinden und in verschiedenen Kontexten.
Darf ich fragen, aus welchem Hintergrund? Also
aus dem pfingstlich-charismatischen Hintergrund. Also das ist nicht mein persönlicher Hintergrund. Ich bin ein Kind der Ökumene, in der evangelischen Kirche geboren und war in einem baptistischen Hauskreis, während ich in einem evangelischen Jugendkreis war und bin in eine unabhängige Gemeinde gegangen und dann später in eine charismatische Gemeinde. Das heißt, meine Ausbildung ist in der Gemeinde Gottes passiert und dann später auch mal im BFP. Also es war, wie gesagt, ich bin da ein Kind der Ökumene und habe aber vor allem in charismatisch-pfingstlichen Gemeinden gearbeitet in den Jahren, in denen ich dort aktiv war als Pastor.
Okay. Und das bist du jetzt, Jan, nicht mehr, klingt so daraus.
Genau, das hat ein bisschen kirchenpolitische Gründe. Ich habe eine Frau geheiratet. Und mit einer Frau als Ehefrau gibt es nicht viele evangelikale Kirchen, bei denen man Anstellung findet. Ich glaube, aktuell ist es vor allem die methodistische Kirche.
Ja, oder in der evangelischen Kirche.
Genau, wenn ich in der evangelischen Kirche Theologie studiert hätte, dann könnte ich auch in der evangelischen Kirche arbeiten. Aber da ich das nicht habe, müsste ich jetzt nochmal 10 Semester studieren.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und vermisst du das Pastorinnen-Sein?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage für jede Person, die als Pastor arbeitet oder gearbeitet hat. Glaube ich auch deshalb vor allem, weil es doch ein sehr einnehmender Beruf ist und auch viel mehr Identität und Berufung. Ich glaube das schon. Aber ich würde doch behaupten, dass ich als Pastor auch gut war und das auch gerne gemacht habe, zumindest bestimmte Aspekte, nicht so sehr die Gemeindesitzungen und nicht so sehr die Buchhaltung und Abrechnung, aber so diese ganz vielen anderen Teile dazwischen, die man sich auch so vorstellt, wenn man sagt, ich möchte Pastor werden, habe ich doch auch sehr gerne gemacht. Und das ist für mich schon auch ein sehr großes Leidensthema, weil ich das schon sehr stark auch als Berufung empfunden habe und mich da auch sehr gut verortet gesehen habe, also sehr gut aufgehoben und auch am richtigen Ort in der Arbeit.
Ja. Hast du Lust, uns ein bisschen von dieser Geschichte zu erzählen, dem Werdegang, auch mit deiner persönlichen Identitätsfindung? Ich nehme mal an, das war jetzt nicht eine Sache, die von Anfang an klar war, oder? Wie?
Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage in Bezug auf persönliche Biografien zu Identität und zu geschlechtlicher und auch sexueller Orientierung und Vielfalt. Ist immer ganz schwierig, weil ich natürlich dort, wo ich mich verbalisieren kann, also sagen kann, ich bin oder ich sehe mich so oder ich verstehe mich so, zurücksehe. Und dann sehe ich auch Dinge, die immer da waren und die auch völlig klar waren, die ich aber nicht in der Lage gewesen wäre, an einem anderen Zeitpunkt in meinem Leben so zu verbalisieren. Und das hat ganz viel mit Sichtbarkeit zu tun. Also ein Grund, warum wir eigentlich hier sitzen und hier sind, ist mit dem, dass wir eigentlich in Kirche eine ganz große Unsichtbarkeit von queeren Persönlichkeiten haben. Also na, so, wenn ich jetzt in Gemeinde XY gehe, habe ich meistens, kann ich nicht sagen, oh, die Person ist in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, die Person ist nicht binär, diese Person ist was auch immer, weil Personen entweder nicht in Gemeinde sind oder sein können, in den meisten Fällen, oder nicht offen sein können. Das heißt, mir fehlt da diese Repräsentanz und Sichtbarkeit und dann fehlt mir auch diese Möglichkeit, mich zu verbalisieren, wie ich mich denn sehe. Ich verbalisiere mich meistens dann nur über dieses, und ich glaube, wir hatten in dem Workshop auch sehr viel darüber gesprochen, ich weiß nicht, ob du da schon da warst, über ein ich bin nicht wie. Und wenn ich jetzt mal über die Frage stellen würde, also wann ging das bei mir los, dass ich gesagt habe, ich bin nicht wie, dann ist das kann ich das sehr früh verorten, dass ich sagen würde, ich habe sehr früh gesagt, ich bin kein Mädchen. Das war das alles, was in dieses Konzept Mädchen gehört hat. Und das hat natürlich jetzt mehr auch in dem Fall was mit Rollenbildern zu tun. Also was wird von mir erwartet von diesem Begriff Mädchen? Was steckt da drin? Das kann man auch nochmal loslösen von Geschlechtlichkeit. Ich kann auch nur eine Rolle ablehnen, zum Beispiel die einer Mutter oder einer Ehefrau oder was auch immer, und trotzdem sagen, ich bin eine Frau. Das sind auch völlig losgelöste Themen erstmal. Aber diese Loslösung zu sagen, so ich bin nicht das, was in diesem Konzept drinsteckt, ist sehr, sehr früh. Und ich kann mich auch an einen sehr, sehr genauen Moment in meiner Teenie-Jugendzeit erinnern, wo wir im Kino waren und wir waren in irgendeinem Actionfilm, der nicht ganz fluffig war. Wir gingen dann so nach draußen, waren so eine Gruppe von 7 bis 10 Personen. Und irgendjemand meinte, oh, das war mal wieder so ein richtig geiler Männerabend. Und ich hab dann so ein bisschen so ein feuchtes Winken von mir gegeben. Und dann meinte jemand, ach Sandy, du zählst doch nicht. Aber das war der stolzeste Moment in meinem Leben, wo ich dachte so, ich bin drin. Da will ich sein. Und ich glaube, das sind so diese Momente, die man dann na, so in dem Moment nicht sagen könnte. Ah, ich identifiziere mich nicht als Frau. Aber das sind die Momente, auf die ich zurückgucke und dann realisiere, Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein könnten, waren schon immer da. Und ich glaube, das ist das, was wir auch heute ganz oft sehen. Und wollen wir auch über Transgeschlechtlichkeit sprechen, haben wir ganz oft diesen Moment, dass Personen zurückgehen und sagen, ja, das war als Kind ja schon ganz klar. Wie klar das dann auch ist, muss ich auch ein bisschen loslösen. Also ein Junge, der mit Puppen spielt oder gerne einen Rock anzieht, ist nicht transgeschlechtlich. Na, da sind wir dann wieder bei Rollenbildern und Erwartungen und auch Geschlechtsausdruck in diesem Fall dann. Na, also was ziehe ich an? Weil da haben wir auch sehr klare Vorstellungen, was darf ich und was darf ich nicht. Als Frau darf ich ohne Probleme eine Hose anziehen und auch eine Anzughose. Und da kommt keiner mehr besonders dumm, da wird vielleicht ein dummer Spruch gedrückt. Aber da gibt es keine große Anfeindung oder Ablehnung dahingehend. Wenn ein Junge mit 12 sagt, ich möchte in Rock in die Schule gehen, dann ist es unter Umständen ein sehr viel größeres Drama. Na, weil wir haben da eine Geschlechtserwartung und auch einen Ausdruck, der ganz klar gesetzt ist. Und ganz oft ist da auch ein Fürsorgegedanke bei Eltern da, jetzt einmal auch um Eltern in Schutz zu nehmen in dem Moment, na, das ist dann die Sorge vor Diskriminierung. Und leider ist die Sorge nicht unberechtigt. Na, und das ist ja leider auch der Punkt, wir leben in einer Gesellschaft, wo ich eben nicht als Junge mit einem Rock in die Schule gehen kann und erwarten muss, dass ich das einfach machen kann, ohne dass Leute mich da verbal oder auch physisch angreifen.
Ja, ja. Und wann wurde das für dich dann fassbar? Also du, genau, vielleicht kannst du uns auch nochmal erklären, du wirkst, man merkt an meinem Stammeln, dass ich irgendwie versuche, sozusagen nicht dem anzunähern, aber du heißt ja Sandy.
Ja.
Und bist, und als was identifizierst du dich?
Genau. ich würde da jetzt einfach mal keine Antwort drauf geben, sondern eine Erklärung.
Okay.
ich würde einfach nur eine Erklärung geben zu, was bin ich denn? Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage prinzipiell. Ich habe für mich da eine Antwort. Ich glaube, ich möchte die Antwort einfach nicht veröffentlichen. Mhm. Aber unabhängig davon ist das, wenn wir jetzt davon ausgehen, ich würde sagen, so die Person, die ich heute bin, war ich schon immer. Das, was ich jetzt ausdrücken kann, war ein Lernprozess für mich, in dem ich gelernt habe, was es für Identitäten gibt und wie ich mich bezeichnen kann und eine Korrelation finden konnte und sagen konnte, das entspricht mir, das passt zu mir, so sehe ich mich auch oder die Person XY, mit der Person kann ich mich identifizieren. Ich kann mich vielleicht nicht mit Maria Müller identifizieren, die sich gerne schminkt und High Heels anzieht und sich auftakelt, aber mit Person XY kann ich mich identifizieren und finde dadurch dann eine Wortfindung. Ich glaube aber nicht, dass dieser Prozess an sich immer abgeschlossen ist. Wir wollen das so ein bisschen festnageln immer wieder und sagen, ich bin Frau, ich bin Mann. Na, und idealerweise schließen wir diesen Prozess nach der Geburt ab, nämlich wenn der Arzt das Urteil trifft und damit ist das gesetzt. Wir merken aber eigentlich in dieser Gesellschaft, dass Geschlechtlichkeit eben nicht gesetzt ist. Na, das ist kein Urteil, das über mich gefällt wird bei Geburt, sondern das ist sehr viel komplexer als dieser rein äußerlich biologische was Arzt da auch feststellen kann. Und damit würde ich das nicht so genau festlegen wollen, also auch nicht so genau definieren wollen, weil ich das nicht weiß, wo diese Fragen oder auch Begrifflichkeiten uns noch hinführen. Begrifflichkeiten verändern sich ja auch. Vielleicht auch ganz kurz zu dieser Thematik mit in Bezug auf Geschlechtlichkeit und der Geschlechtszuschreibung oder Zuweisung des Arztes bei der Geburt. Die ist ja auch sehr fehlerhaft. Ne? Wenn wir jetzt in den Bereich von Intergeschlechtlichkeit gucken, wir grenzen jetzt mal Transgeschlechtlichkeit aus. Intergeschlechtlichkeit bezeichnet nun ja alle Menschen, die bei der Geburt oder auch später nicht eindeutig männlich oder weiblich zugewiesen werden können. Also die zum Beispiel, dann sehe ich das auch bei der Geburt, innenliegende Gonaden haben, also das, was sich später einmal vielleicht in Hodensäcke entwickelt hätte und in Hoden entwickelt hätte, aber trotzdem einen Penis, und ich weiß nicht, ob ich das sagen kann hier im Podcast oder ob ihr jetzt mich drüber piepen müsst.
Nein, das darfst du gerne sagen.
Hier wird nichts gepiept.
Hier wird nicht gepiept.
Wir sind explizit, hier darf man alles sagen.
So, aber das, oder eben auch zum Beispiel, dass eine Gebärmutter angelegt ist bei einem Kind und trotzdem aber ein Penis vorhanden. Also eine sehr komplexe biologische, äußerlich biologische unter anderem Situation, aber dann, das heißt, es geht jetzt da um die äußeren und inneren Geschlechtsorgane, Gebärmutter ist innenliegend, wie auch andere Geschlechtsorgane, und äußere und innere Geschlechtsorgane sind so ein Aspekt, die nicht eindeutig sein können. Na, das heißt, ich kann sowohl als auch verschiedene Aspekte oder Zwischenmaße haben, die sich einfach anders entwickelt haben, als die Medizin irgendwann mal festgelegt hat und gesagt hat, okay, ab 2,5 Zentimeter Penislänge ist das ein Junge, alles drunter. Na so, und wenn es größer ist als 1 Zentimeter, dann ist es keine Klitoris mehr. So. Und alles dazwischen ist intergeschlechtlich. So. Unter anderem, die Maßeinheiten bitte jetzt, die sind frei aus dem Bauch erfunden, nicht medizinisch korrekt. Bitte okay. Dafür in die K2-Richtlinie nachgucken. Kann man alles nachlesen, gibt es ein ganz dickes Dokument zu. Nur damit ich mich hier, dass hier jetzt keine Mediziner bei euch aufschlagen und sagen, aber das war jetzt nicht korrekt. Völlig ja, richtig, Moment. War nicht korrekt. aber ja, genau. Also es gibt Maßeinheiten, ne, die definieren, wann bin ich, ne, ist männlich einzuordnen, wann weiblich einzuordnen. Genau, und da gibt es nicht nur die äußeren und inneren Geschlechtsorgane, sondern auch der Chromosomensatz und auch der Hormonspiegel. Na, wir kennen diesen Klassiker mit Testosteron und Östrogen. Und der kann aber komplett abweichen von meinen Körperlichkeiten. Das heißt, ich kann einen Hormonspiegel haben, wie er normalerweise medizinisch Frauen zugeordnet wird, aber körperlich ein glücklicher, springender Mann sein. So. Mhm. Und auch dann wäre ich eindeutig intergeschlechtlich. So, und dann haben wir noch diesen wunderbaren, ne, so was wir alle in Biologie gelernt haben, ne, es gibt XX und XY und dann gibt es noch XXY. Tata. Und auch da hat sich die Biologie gedacht, machen wir mal nochmal anders. Das heißt, diese Illusion auch von, wir haben eindeutig männlich und eindeutig weiblich, biologisch, bei der Geburt, kann man ja ganz klar sehen, war schon immer so. Und finden wir ganz witzigerweise auch in der Bibel, ich habe gerade vorhin nochmal nachgelesen extra, Matthäus 19 spricht Jesus von den Eunuchen, die von Geburt an Eunuchen waren. Und das ist, dass ich dann die Theologie doch relativ einig, dass man dort von intergeschlechtlichen Personen gesprochen hat. Na, Eunuchen waren in erster Linie verschnitten. Die meisten intergeschlechtlichen Personen können oft keine Kinder bekommen, weil das biologisch dann zumindest nicht möglich ist. Man kann sehr gut Sex haben und auch ein tolles Lustempfinden, nur so, um das, diese Illusion nicht zu erzeugen. Aber ich kann unter Umständen keine Kinder zeugen. Das heißt, es gab da auch eine sehr klare Anerkennung von, da gibt es Menschen, die werden geboren, und die sind nicht zeugungsfähig. Aber, und in dem Fall dann eingeordnet als Eunuchen unter anderem. Das heißt, dieses Phänomen, was kein Phänomen ist von Intergeschlechtlichkeit, ist eigentlich eine völlig normale Geschlechtlichkeit, die wir seit vielen, vielen Jahren und Jahrhunderten auch sehr bekannt sind und immer schon bekannt waren und je nach Kulturkreis auch anerkannt waren.
Das heißt, wenn man sagt, das ist je nach Kulturkreis und auch schon sehr, sehr, sehr lange bekannt, dann ist es ja mehr eigentlich eine ideologische Frage, ne? Warum das dann so unterrepräsentiert oder so gehandelt wird, wie es dann halt gehandelt wird in der Biologie, in der Medizin. Oder was würdest du sagen, warum gerade dann in der westlichen Gesellschaft, warum findet das so wenig statt, auch dass man so wenig drüber redet oder dass es so wenig Thema ist, dass man fast das Gefühl hat, da muss man erst irgendwie jetzt einen neuen Sprachraum oder so, wie du eben gesagt hast, ne, Wortfindung irgendwie, erstmal wieder Begriffe definieren und sich auf Begriffe einigen, damit man überhaupt drüber reden kann und überhaupt eine gemeinsame Sprache findet, auf der man sich dann verständigen kann.
Also ich sage mal so, der Begriff der Intergeschlechtlichkeit, beziehungsweise was du auch vorhin verwendet, das heißt Intersexualität, der war bis vor kurzem auch noch von der Intergeschlechtlichen Bundesverband so verwendet. Ich verwende ihn mittlerweile auch nicht mehr, weil er einfach irreführend ist, weil es nicht um Sex geht. Na, das kommt so ein bisschen aus dem englischsprachigen Raum, wo Sex Geschlecht bedeutet. Daher kommen ja diese ganze Intersex Geschichten und sowas. Aber da hat man sich mittlerweile im deutschsprachigen Raum geeinigt, zu sagen Intergeschlechtlichkeit, weil es einfach eindeutiger ist. Es geht ums Geschlecht und nicht um Sex.
Um die sexuelle Orientierung. Quasi,
genau, es geht nicht um eine sexuelle Orientierung, es geht auch nicht um einen Geschlechtsakt, sondern es geht um die Körperlichkeit, Geschlechtlichkeit, Geschlechtsidentität. Und bei Intergeschlechtlichkeit in dem Falle eben nicht um eine Identität, sondern um einen bei der Geburt so angelegte Körperlichkeit. Mhm. Na, das heißt, das ist eine rein körperliche Sache. Ob ich mich jetzt als intergeschlechtlich divers, Mann, Frau oder auch trans, nicht-binär oder was auch anders identifiziere als Interperson, ist davon nochmal völlig unabhängig. Na, das ist genauso wie bei mir bei der Geburt eingetragen wird, ich bin weiblich oder ich bin männlich, kann auch bei der Geburt oder jetzt in Deutschland in dem Falle divers eingetragen werden. Beziehungsweise ist auch seit, ganz anderes Thema. Ja.
Ja. Sandy, ich mache ja auch Schulsozialarbeit und dabei in den letzten Jahren, also ich mache das jetzt seit 14 Jahren bin ich in der Schulsozialarbeit tätig und ich merke, es kommt immer häufiger vor, dass Kinder, dass Jugendliche in irgendeiner Form sich sozusagen als queer identifizieren. Und auch gerade Transgeschlechtlichkeit oder Intergeschlechtlichkeit habe ich jetzt noch nicht gehabt, aber gerade das Transgeschlechtliche kommt auch immer öfters vor. Dazu hätte ich die spontane Frage, und wir begleiten die dann ja auch sozusagen. Ich merke, ich bin dann immer irgendwie, also die wissen ja oft selbst nicht so ganz genau, wie sie das so in Worte fassen sollen und so, aber ich versuche da immer auch sozusagen so gut ich kann Unterstützung zu geben. Aber mal so aus dem Bauch gefragt, wie kommt das, dass das, oder was denkst du, wie das kommt, dass das in den letzten Jahren so zunimmt? Weil das wäre vor 20 Jahren, glaube ich, noch nicht so ein Thema gewesen. Also.
Ja, ich sage mal so, wir haben die allgemeine Trans-Community, also auch der Bundesverband Trans, geht nicht von der Zunahme von Transpersonen aus. Na, wenn wir in die Weltgeschichte gucken, zum Beispiel in den 1920ern, gibt es einen sehr, sehr tollen Roman, der von einer Person geschrieben wird, wenn ich die Biografie dieser Person lese und die Selbstbeschreibung, dann würde ich sagen, das ist ziemlich eindeutig eine Transperson. Offiziell wird diese Person als lesbische Person in Männerkleidung gehandhabt von der Geschichte, ne, von der Geschichtsschreibung. Wir haben eine sehr, sehr große Anzahl an Transpersonen und das ist eine Sache, die auch die Wissenschaft auch statistisch schon erhoben hat, ist, dass die meisten Transpersonen sich in den letzten Jahren, also wie zum Beispiel meine Chefin, die jetzt mittlerweile wahrscheinlich Jay dich auch gut schon abhängte im Alter, die sich oft mit 40, 50 geoutet haben. Na, dann gab es die letzte Welle, die so mit 30 oder 18, dann meistens, ne, so Unabhängigkeit vom Elternhaus. Ich kann jetzt frei entscheiden und habe da die gewisse Unabhängigkeit, um auch mein Leben so zu führen, wie ich das kann, ohne die Zwänge des elterlichen Hauses. Und kommen jetzt an den Punkt, wo Personen sich eher so im Teenager-Jugendalter outen. Das hat wahrscheinlich sehr viel mit zu tun, dass einfach Zugang ist zu Sprachfähigkeit. Also das, was wir am Anfang gesagt haben, dass über TikTok, Instagram, diverse Medien Teenager Zugang haben zu Informationen, die sie früher nicht hatten. Na, wenn, ich weiß nicht, wie das bei euch war als Teenager, aber wir mussten noch Bücher lesen, um Referate zu schreiben, ist in die Bibliothek gegangen. Und dann hat man ein Referat gehalten über das Buch, das da veröffentlicht wurde. Ne? So. Und irgendwann kam dann das auch mal das Internet. Aber da stand dann auch noch nicht so viel dran. Genau, und das hat sich natürlich sehr stark verändert. Das heißt, ich habe eine Generation, die in der Lage ist, sich besser auszutauschen. Na, wir hatten den Austauschkreis von, ne, so unserem Dorf und so weit der Kumpel fahren konnte mit seinem Auto, der schon einen Führerschein hatte. Und so weit gab es den Informationsfluss. Ne? Und wenn da keine offensichtlich bekannte Transperson war, mit der ich mich treffen konnte, dann gab es das nicht. Ne? Stand ja auch nicht im Telefonbuch. Na, so Peter Müller Trans oder sowas. So, das heißt, ich hatte da keinen Zugang zu Informationen und konnte dann erst später, meistens dann, wenn ich vielleicht älter war, wenn ich in die Großstadt gezogen war, dort in die Community gefunden habe, eigentlich erst diesen Sprachraum finden. Mhm. Und ich würde das viel, viel mehr dem zuschreiben. Das heißt, wir gehen eigentlich nicht, also das heißt, wir, gerade auch der Bundesverband Trans geht eigentlich nicht von der Zunahme aus.
Mhm. Wie viel Prozent sind es denn? Weißt du die Zahlen? So,
die Zahlen, je nach Studie, die du fragst, das ist ich sag mal so, das ist eine sehr, sehr schwierige Studie. Ne? Es gibt ja keine wirkliche Volksmessung mehr, wie zu Jesu Zeiten, wo jeder in seine Heimatstadt pilgern musste und angeben musste, ob er trans oder cis ist. So. und damit hat da die Wissenschaft ein bisschen Schwierigkeiten. Ne? Also das heißt, die Studien, die es gibt und die größer und weiter angelegt sind, schwanken so zwischen 1,7 und 10%. So, das ist natürlich sehr unwahrscheinlich. Aber gehen wir jetzt mal selbst von den 1,7% aus. Ne? Das sind so gerundet 2%. Das ist bei einer Gemeinde von 200 Leuten oder einer Schule mit 200 SchülerInnen bin ich bei mindestens 2 Personen.
Aber vielleicht nochmal zurück, damit wir das nicht überspringen. Ich würde tatsächlich zumindest, dass unsere HörerInnen dich noch ein bisschen besser einordnen können. Deine Geschichte. Erzähl uns doch einfach nochmal kurz deine Geschichte. Wie ging das für dich persönlich weiter? Und wie gesagt, also ich finde das dann immer ganz spannend. Jemand ist Pastorin und dann und ich weiß ja, was das in den in frommen Kreisen bedeutet und so weiter. Also ich, ja, als
ja. Ich glaube, das ist eine bisschen schwierige Frage. Ich glaube, wenn wir die Geschichte jetzt ausführlich und ehrlich erzählen, dann kommt die Kirche ganz schlecht weg. Ich mache mal die kurze, öffentlichkeitstaugliche Version, ohne Tränen, einfach weil ich das auch nicht sinnführend finde, da auf die Tränendrüse zu drücken. Genau, aber ich habe als Pastorin gearbeitet und bin war in der Gemeindegründungsstelle tätig und habe mir dort ein Sabbatjahr genommen, eigentlich. Weil ich damals dann knapp 10 Jahre im Dienst war, so leicht überarbeitet, wie das so ist, ne, so als Pastor, so kurz vorm Burnout, mit Gemeindegründung in Ostdeutschland war das schon auch gut belastend und sehr viel zu tun. Genau, und hatte mir damals dann eigentlich ein Sabbatjahr genommen, um mich umzuorientieren und zu sehen, wo ich vielleicht mit einsteige, in eine andere Gemeinde gehe, in einen anderen Ort ziehe, komplett mich neu orientiere. Und habe in der Zeit Zeit gehabt, um Menschen kennenzulernen und nicht überarbeitet war. Und habe dann meine Frau kennengelernt in der Zeit. Beziehungsweise wir haben uns nicht kennengelernt, wir kannten uns da schon vorher und sind aber dann in dieser Zeit zusammengekommen. Was dann dazu geführt hat, dass dass ich nicht wieder als Pastor in dem Gemeindebund arbeiten durfte, in dem ich vorher gearbeitet hatte und auch ordiniert bin.
Okay, und jetzt, also jetzt normalerweise würde man dann ja wahrscheinlich sagen, okay, du bist lesbisch. Aber
nein. Ganz hartes Nein. Genau. Ja, genau. Lass mich, darf ich jetzt unterbreche ich ganz schnell und dann darfst du deinen Satz zu Ende sagen.
Nee, bitte, genau das will ich ja.
Genau. Kurzer Diskurs, Annahmen. Unser Hauptproblem, das wir haben mit Geschlechtlichkeit und Sexualität, aber auch mit Rassismus, Ableismus und anderen Themen, ist, dass wir Annahmen machen. Das heißt, ich weiß eine Information über eine Person, wie zum Beispiel, ich habe eine Frau geküsst. Und schließe den Schluss, ich bin lesbisch. Das heißt, ich werde ganz viel als lesbisch gehandelt. Ich habe das auch ganz lange nicht, widerlegt oder dem widersprochen. Ganz viel auch aus Faulheit, weil wenn du schwul oder lesbisch bist und ja nicht anders kannst, kommst du in der christlichen Welt mal noch besser weg, als wenn du bi oder pan bist und ja anders könntest. So, das ist nochmal ein Thema für sich und auch nochmal ein Unsichtbarkeitsthema. Gibt's auch ein ganz tolles Buch, aber falsches Thema. Ist gerade aber unabhängig davon.
Ja, aber kannst du ruhig nennen. Also,
genau, es gibt da tatsächlich eine sehr gute Studie und Arbeit von Carol Shepherd. Die müsstest du auch kennen. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt By the Way, was sich ganz bewusst mit bisexuellen ChristInnen beschäftigt in Europa. Mhm. Also da sehr groß angelegte Studie und Forschung. Und gerade dieser Bereich von Bisexualität zum Beispiel sehr, sehr unsichtbar ist. In Gesellschaft im Allgemeinen, aber in christlicher Gesellschaft nochmal mehr, weil wenn ich nun als bisexuelle Person, kann ich mir ja ohne Probleme eine andersgeschlechtliche Partnerin suchen und in der christlichen Welt auch wunderbar untertauchen und keiner merkt jemals, dass da irgendetwas vielleicht nicht so ist, wie es zu erwarten wäre. Was leider aber auch zu sehr viel oft psychischen Problemen und Depressionen führen kann, weil ich trotz alledem dann mein Selbst und meine Persönlichkeit und auch meine Identität sehr stark oft mit unterdrücke, um dieses Bild der heterosexuellen Ehe aufrechtzuerhalten. Na, auch wenn ich vielleicht in derselben Ehe genauso glücklich bin und das auch genauso möchte. Aber dieses, ich versuche die ganze Zeit da etwas vorzuspielen und etwas zu geben, was eigentlich mir nicht entspricht, ist auch dann, wenn ich eigentlich in einer glücklichen Beziehung bin und in Gemeinde sein kann, nicht unbedingt immer auch nur das Heilmittel. Also auch dieser Rat von, naja, vielleicht geht's ja, oder dann na, kannst du ja auch in einer heterosexuellen Beziehung leben, ist nicht die Lösung für Bi-Personen in Gemeinde. Unsere Hauptthematik ist, dass wir Schlüsse ziehen. Ne? Das heißt, ich habe eine Person vor mir, die Person ist trans oder äußert sich und sagt, hey, ich bin ja auch trans. Und dann fängt sofort die Kiste an zu rattern und Personen versuchen herauszufinden, von was zu was und wer und was bedeutet das und wie hieß du denn mal früher? Und solche Sachen. Mhm. Na, so, oder auch Annahmen, so was bedeutet das denn jetzt? Ne? So, und kannst du mir das nochmal erklären? Und aber diese eigentlich Fragen und Annahmen sind eigentlich schon ganz viel von dem, wo man einfach in ganz viele falsche Trugschlüsse zum einen reinfällt immer wieder und die auch super belastend sind einfach, ne, so, und letzten Endes mich auch nicht unbedingt etwas angehen. Ich gehe normalerweise auch nicht hin und frage nach Babyfotos von Leuten, wenn ich sie zum ersten Mal treffe. Und sage so, na, wie sahst du denn nackt aus, als du Kleinkind warst? Aber letzten Endes mache ich das. Ne? So, wenn ich eine Transperson frage, na, so, wie warst du denn als Kind? Ne? So, oder wie sahst du denn aus? Oder was hat sich verändert? Frage ich eigentlich nach Baby-Nackt-Fotos. Oder
was glaubst du, wo das herkommt? Ist es einfach nur Neugier oder nicht so richtig, also so davorstehen, wenn es einen nicht betrifft und nicht zu wissen, was tue ich jetzt mit dieser Information? Oder steckt da noch irgendwas anderes dahinter? Was würdest du sagen? Weil ich verstehe das ja auch total, dass erstens mal hat man dann irgendwann auch keinen Bock mehr, ständig so seine intimste Geschichte zu erzählen in einem Smalltalk-Gespräch, wo man gerade vielleicht erst jemanden kennenlernt. Das hast du ja auch so ein bisschen angedeutet, ne? So aus Faulheit. Also manchmal hat man ja einfach keinen Bock, ständig sein Innerstes nach außen zu kehren und sich erklären zu müssen und sowas. Warum machen das Menschen so gerne zu sagen, okay, so wie ich dich jetzt wahrnehme, dann sag doch mal, in welche Schublade möchtest du denn, dass ich dich reinstecke?
Ja, die Personen fragen eben nicht, in welche Schublade möchtest du, dass ich dich reinstecke, sondern die Person fragt, in welche Schublade gehörst du denn wirklich? Und ich möchte dich jetzt zuordnen. Na, weil wenn ich jetzt fragen würde, na, in welche Schublade möchtest du gescheckt werden, dann wäre das genau das Richtige, was ich machen würde. Sag ich, hallo, wie heißt du denn? Welche Pronomen darf ich für dich verwenden? Mhm. Na, so. Dann wäre das die Frage, in welche Schublade möchtest du denn? Dann kann ich sagen, hallo, ich bin Sandy, du darfst gerne mich mit dem Pronomen sie ansprechen. Aber wenn ich frage nach meinem Geburtsgeschlecht oder nach diversen Körperlichkeiten, Operationen oder anderen Sachen, dann frage ich eigentlich nach, für mich gehörst du eigentlich in eine andere Schublade und ich muss jetzt wissen, welche Schublade das ist, damit ich dich so richtig platzieren kann in meinem Kopf, so wie ich das möchte. Und ich würde sagen, das kommt in erster Linie daher, wie unser System aufgebaut ist und wie wir gelehrt werden. Und wie wir über Geschlecht lernen und denken, und es fängt ganz früh als Kinder an, wie wir Geschlecht einordnen. Na, so, ob wir lange Haare als männlich oder weiblich wahrnehmen, ist kulturell und gesellschaftlich geprägt. Es gibt Kulturen wie bei den Samurai, wo Frauen kurze Haare haben und Männer lange Zöpfe. Nicht Samurai. Ich habe gerade den richtigen Stamm vergessen. Sind nicht die Samurai. Samurai haben auch lange Haare, aber da ist es nicht bei den.
Das mit den nicht Haaren bei den, könnte schon stimmen.
Ja, ja, das stimmt. Das wird, nee, aber ich hab den Stamm vergessen. Ich habe da, mein Gehirn hat ein falsches Wort eingesetzt. aber es gibt Kulturkreise, wo Frauen kurze Haare haben und Männer lange Zöpfe. Und das ist, das ist kulturell geprägt, was wir wie einordnen. Und die Frage ist einfach, brauchen wir eine Einordnung in zwei Extreme? Brauchen wir eine Einordnung in rein männlich und rein weiblich? Oder können wir sagen, wir haben eindeutig ja auch schon mal intergeschlechtlich, da können wir nicht auch einfach mehr Kisten aufmachen? Das Problem ist, dass wir mit unserem Kistensystem, das wir gelehrt bekommen haben als Kinder und über die Schulzeit und über unser Leben hinweg, an unsere Grenzen kommen. Weil unsere Kisten nicht mehr funktionieren. Die Kiste, die ich habe, von männlich und weiblich und dann bin ich überfordert und ich möchte jetzt die Person in die Kiste bekommen. Und das ist ein völlig natürlicher Prozess, dass wir versuchen als Menschen uns gegenseitig oder Dinge auch einzuordnen, ist ein psychologisch total erklärter Prozess von, ich versuche ein komplexes System greifbar zu machen und bewältigbar. Sonst sind wir die ganze Zeit überfordert. Wenn wir Menschen als das wahrnehmen, als komplexe Individuen, was sie ja letzten Endes auch sind, dann bin ich die ganze Zeit dauerüberfordert. Es ist zu viel Information. So viel Information kann unser Gehirn nicht fassen und nicht verarbeiten und schon gar nicht auf einer täglichen Basis. Das heißt, wir brauchen diese Kisten irgendwo, um unser Leben bewältigbar zu machen. Und da kommen wir aber natürlich dann auch an diese Frustrationsgrenzen. Und da kommen natürlich dann auch so diese extremen Anti-Haltungen her, dass ich da überfordert bin mit diesem Neuschaffen von Konzepten. Dass ich nicht sagen kann, okay, ich mache jetzt einfach eine neue Kiste auf und sage, okay, jetzt gibt es einfach Kiste männlich, es gibt Kiste weiblich und Kiste divers. Und alles, was in divers ist, darf sein, wie es ist, will. Und das ist okay für mich. Oder ich mache 5 Kisten auf oder wie auch immer. Aber erstmal diese Frage von, okay, ist das ein valides System? Und was bei vielen Menschen passiert ist, dass sie sagen, nee, dieses System, das ich in meinem Kopf habe, das muss genauso bestehen bleiben. Es muss alles, was auf dieser Welt existiert, muss in männlich oder weiblich zugeordnet werden können. Weil das ist mein System. Das funktioniert so für mich. Und das ist aber kein bewusster Prozess. Sondern was dann passiert ist, dass diese Unterhaltungen, über die wir uns gerade unterhalten haben, dass eine Person realisiert, da steht Transperson vor mir und versucht dann dieses Kistenspektrum da für sich zu lösen.
Aber genauso geht es mir. Also genau das was du beschreibst, genau das mache ich auch. Also das hast du sehr gut zusammengefasst und ich merke, ich bin dann halt immer unsicher und im Grunde suche ich genau nach einer Schublade. Alles klar, jetzt weiß ich, wie ich mit dir umgehen soll oder wie ich dich nennen soll oder irgendwie so oder kann. Und von daher ist das jetzt für mich hilfreich, das mal so gespiegelt zu bekommen, weil ich irgendwie merke, im Großen und Ganzen will ich jemanden irgendwie irgendwo reinstecken, damit ich nicht überfordert bin. Aber natürlich bin ich ja überhaupt nicht wichtig, sondern das ist ja ein eigenes Leben, ein Individuum. Meine Überforderung spielt für mich in irgendeiner Form irgendeine Rolle, aber das hat ja mit dem anderen erstmal nichts oder der anderen nichts zu tun.
Das würde ich so gar nicht sagen, weil wenn deine Überforderung dazu führt, dass wir einfach dann halt durch unsere Überforderung so ignorant den anderen Personen gegenüber sind, und einfach das auch gar nicht lernen wollen und da vielleicht auch total verletzend unterwegs sind, dann hat das natürlich schon auch was mit dir und mit uns zu tun. Also ich glaube, das, was du ganz am Anfang schon gesagt hast, so Sichtbarkeit und Repräsentanz und überhaupt da erstmal ins Gespräch kommen, sprachfähig werden, Worte finden, Worte lernen vielleicht auch und gucken, was heißt das überhaupt, damit fängt es ja erstmal schon mal an, so dass man, das ist ja das Problem, was wir wahrscheinlich auch oft in den Gemeinden sehen zu diesen Themen, dass man direkt so sagt, es überfordert mich oder ich will es auch gar nicht wissen oder es ist von vornherein, das darf es alles gar nicht geben, da ist ja jedes Gespräch schon abgewürgt, bevor es überhaupt fruchtbar werden konnte.
Ja, genau. Ich wollte nur damit darauf hinweisen, dass ich sozusagen die Seite des Überforderten quasi kenne.
Ja, natürlich.
Und, ne, und irgendwie, aber darüber, aber immer merke, dass das der ganzen Situation überhaupt nicht gerecht wird, meine Überforderung. Die ist eigentlich, da geht es ja um den Menschen, um den Gegenüber. Mhm. Aber können wir an der Stelle vielleicht ganz kurz nochmal gucken? Ich meine, du bist ja auch Pastorin. Und du weißt ja sozusagen, dass sich gerade die fromme evangelikale Welt sehr schwer damit tut, mehr als zwei Geschlechter zu denken. Wie ist denn da dein Weg und wie gehst du, also du kommst ja aus dem Club quasi, wie hast du das für dich auch theologisch angeschaut und so? Hast du da ein paar Gedanken? Das fände ich nochmal wirklich spannend.
Mhm. Ich habe tatsächlich heute, warte, ich, wo habe ich das? Das habe ich hier liegen. Genau, ich komme da nochmal zurück auf die Eunuchen tatsächlich an dieser Stelle. Und was wir ganz oft tun, gerade in evangelikalen Kreisen, ist, wir betrachten Bibeltexte als Gesetzestexte. Und ich glaube, das brauche ich euch ja nicht erzählen, aber ich sage es einfach nochmal, weil es nicht schadet. Aber wir müssen letzten Endes eigentlich die Bibel immer wieder auch als Dialog und dialogisch anschauen. Weil wenn wir uns zum Beispiel die Texte angucken zu Eunuchen, jetzt habe ich das natürlich nur auf Englisch, jetzt gucken wir mal, wie gut meine Simultanübersetzung funktioniert. Also das heißt, wenn wir uns die Bibeltexte angucken, zum Beispiel zum Thema von Eunuchen, dann finden wir in Deuteronomium ein ganz klares Verbot, dass Eunuchen den Tempel zur Anbetung betreten dürfen. Und auf der anderen Seite finden wir in Jesaja dann, ganz nebenbei, nach Exil, dass sie einen Namen bekommen, der höher ist als Söhne und Töchter. Genauso finden wir im Buch Esther eine Verteidigung von Eunuchen, dass Israel überhaupt nur wegen der Eunuchen überlebt hat. Mhm. Und das kommt ganz stark daher, na, dass wir eine Situation haben, einmal vor dem Exil, wo ja unser wunderbarer Daniel und alle, ne, so da wunderbar in der Löwengrube saßen und sowas. Und es sehr wahrscheinlich ist, dass Daniel unter Umständen auch ein Eunuch war. Ne? So, also ganz viele Gefangene, die am Hof gedient wurden, wurden ganz bewusst zu Eunuchen gemacht. Ne? Also ob das Daniel ist, das kann ich nicht sagen. Ne? Das steht nicht in der Bibel. Also werde ich das jetzt auch nicht behaupten, sonst keilt mir das wieder jemand theologisch an. Aber ne, so, dass auf jeden Fall ganz viele Personen, die an den Hof gebracht wurden, ne, so als Gefangene, und dort dienen sollten, wurden zu Eunuchen gemacht. Das war ganz strategisch und das war ganz normal. Das heißt, wir hatten da diese Situation, dass wir ganz viele Eunuchen im Exil hatten, die dann auch nach dem Exil dann wieder zurückgekommen sind. Und dann wurde der Tempel aufgebaut. Und plötzlich stand man vor der neuen Situation, dass man diesen Gesetzestext aus Deuteronomium hat, der sagt, Eunuchen, nee, also ganz weit weg. Und was wir ganz oft vergessen ist, dass die Bibel da sehr dialogisch mit solchen Situationen umgeht. Na, und es stellt sich für mich dann immer wieder die Frage, warum können wir nicht dialogisch mit den Gegebenheiten und Situationen in unserer Gesellschaft umgehen? Wir haben das doch dann nach langem Ringen mit Ehescheidung geschafft, da auch mal in Dialog zu kommen. Und da ist jetzt wirklich die Frage, ne, so können wir das mit Sexualität und Geschlechtlichkeit nicht auch machen. Mhm. Die Bibel hat das hinbekommen, ne? Eunuchen ist genauso die Frage nach Geschlechtlichkeit, da ging es ganz stark um Procrastination. Vermehrung. Ja. Danke. Ja. Da ging es ganz stark um Vermehrung. Na, also die Frage von weiter bestehendes Volk ist völlig, ne, essentiell. Das hat auch keiner bestritten, hat keiner gesagt, so, ach nee, wir müssen uns nicht vermehren als Volk. Ne? So, das ist total irrelevant. Das ist total süß, wenn wir nur 20 Leute sind. So, sondern es war essentiell, dass es mehr geworden sind. Ne? Das hat auch keiner bestritten. Aber die Frage war dann, na, können wir einen anderen Weg finden, der beides wertschätzt? Und das sind so die Fragen. Also ne? Ich hatte es vor kurzem auch wieder gedacht, ne? So, man macht natürlich eine ganz große Lanze für geschlechtsneutrale Räume, geschlechtsoffene Räume, geschlechtsneutrale, geschlechtersensible Erziehung und solche Themen. Das heißt nicht, dass es nicht Frauenräume geben darf. Ne? Es ist für mich völlig fein, wenn es einen Sister, was auch immer, Konferenz irgendwo geht, zu der ich nicht hingehen muss. Das ist völlig in Ordnung für mich. Ne? So, es darf auch sein, dass ich da, ich weiß auch nicht, was da passiert, ich war dort nie dort. Ich fand das immer ganz schlimm, abstoßend und verängstigend. Ich wollte immer zu den Männern Konferenzen mit, wo man Holz fällt und mit Pfeil und Bogen schießt. Aber durfte ich nicht.
Das wäre das Schlimmste, wo man mich hinschicken könnte, glaube ich.
So, ne? Aber da sind wir an dem Punkt. Ne? So, wir haben, wir sind auch innerhalb von Geschlechtlichkeiten. Ne? Also haben wir immer wieder Personen, die sagen, oh geil, Frauenkonferenzen, das ist total toll. Und das ist das Beste, was du mir, was ich haben kann. Und es gibt Frauen, die absolut Frauen sind, die sagen, schlimmste Ort meines Lebens. Oder andersrum, ne? Und trotz alledem heißt es ja nicht, dass es das nicht geben darf. Ne? Ja, genau. Und das ist ganz wichtig, bei diesem Diskurs auch immer mitzudenken. Also wenn ich sage, es braucht ein neues Verständnis von Geschlechtlichkeit und auch von Geschlechtern, dann heißt es nicht, dass ich sage, dass es keine Hausfrau-Mutter-Geschlechterrolle geben darf, wo jemand in dieser Rolle aufgeht und auch nicht arbeiten gehen möchte und sagt, ich möchte wirklich auch zu Hause sein und mich um meine Kinder kümmern. Das ist nicht der Diskurs, den wir führen wollen. Das ist vielleicht auch nochmal so ganz wichtig. Ne? So, es geht nicht um die Auflösung oder Zerstörung oder dass es das nicht mehr gibt, sondern ganz bewusst eher nur um das Seinlassen dessen, was Frauenbücher. Ganz selbes Thema. Dieses, ich habe noch einen Satz im Kopf. So, es ist die tiefste Freude einer Frau, am Herd zu stehen. Ich dachte so, das ist der schlimmste Albtraum meines Lebens, wenn ich mich auf Haushalt und Kinder beschränken muss. Nicht, dass ich das abgelehnt hätte. Wir kochen hier und putzen alle beide und sind da völlig gleichberechtigt in dem. Aber diese eine Vorstellung zu sagen, das muss meine Erfüllung sein, Haushalt und Kochen zu machen, das konnte ich mir nie vorstellen. Das war für mich die größte Angst, dass irgendjemand das von mir verlangt. Und na so, aber ich kenne genug Leute, die das total genießen und die genau das wollen und das suchen und die dann ihre völlige Erfüllung finden. Mhm. Und das darf alles sein. Aber die Frage ist, na, wie kommuniziere ich diese Dinge? Und jetzt machen wir jetzt mal eine ganz große Lanze auf, beschränke ich das auf das weibliche Geschlecht? Oder darf ich auch als Mann sagen, ey, das ist für mich die größte Erfüllung, zu Hause bleiben zu dürfen, mich um Kinder zu kümmern. Und ich koche total gerne und ich möchte das auch. Also die Tatsache ist, dass das gar nicht gedacht werden darf. Das heißt, als Mann fällt mir das so schwer, das überhaupt denken zu dürfen, dass ich oft gar nicht auf die Idee komme, dass ich das kann oder dürfte. Ja. Die Tatsache, dass es auch so selten passiert, hat weniger damit zu tun, dass es nicht mehr Männer geben würde, die das tun würden, sondern dass wir einfach so stark darauf getrimmt sind, dass ich das nicht darf und es ist immer negativ belegt. Ne? Das ist Schwäche, das ist Versagen, das ist nicht seinen Verpflichtungen gerecht werden, das ist dann nicht männlich. Ne? Da wird mir auch gleich dann meine Geschlechtlichkeit abgesprochen. Mich wundert es, dass sich Männer immer noch nicht emanzipiert haben. Das ist vielleicht auch eine Frage an euch. Ne? So viel, was Männern abgesprochen wird, wenn ich keinen ordentlichen Bartwuchs habe, nicht breit genug Schultern habe. Also ich hätte mich längst aufbegehrt und hätte gesagt, geht's noch? Ich weiß nicht, warum ihr immer noch mitmacht. Könnt ihr mal überlegen. Da gibt es auch so viele Geschlechtererwartungen gegenüber Männern, die ja unglaublich belastend sind und unglaublich vielen Personen auch sehr viel Verzweiflung und Leid zufügen, weil sie sagen, ich kann das nicht erfüllen. Ne? Ich kann so viel essen, wie ich will. Ich baue keine Muskelmasse auf. Ne? So. Und das ist ein totales Leid. Und ich denke mir so, warum? Das ist doch absurd, dass wir Geschlechtlichkeit an Muskelmasse festmachen.
Du hast ja eben so halb rhetorisch so die Frage gestellt, warum schaffen wir das nicht, das als Dialog zu sehen, ne? Und wieso lesen wir es so oft als Gesetzbuch? Ich habe so gedacht, können wir mal versuchen, sowas wie eine Standortbestimmung zu machen? Wo sind wir denn da gerade in der Frage, so als Gesellschaft und im Vergleich dazu vielleicht auch so als Kirchen und als Gemeinden, so aus deiner Perspektive? Mhm.
Als Gesellschaft ist es super durchwachsen, würde ich sagen. Wir merken da und wir arbeiten hier in dem Bereich politisch, aber da muss man auch dazu sagen, wir arbeiten hier in Thüringen Wir haben ein bisschen anderes Klima auch als vielleicht in anderen Bundesländern. Da gibt es Bundesländer wie Berlin oder auch eher so Richtung NRW, Niedersachsen, die da um einiges weiter sind teilweise. Na, das sind wir eher in Thüringen das Schlusslicht mit. Politisch oder beziehungsweise gesellschaftlich.
Woran machst du das fest?
Genau, das machen wir fest an zum Beispiel, dass es vom Ministerium Veröffentlichungen für Schulen gibt und SchulsozialarbeiterInnen, die sich mit Fragen zu geschlechtlicher Vielfalt befassen und die offiziell vom Ministerium rausgegeben wurden, ne, und auch sinnvoll sind und gut. Und dass es eine gewisse Anzahl an Stellen gibt für Beratungs- und Anlaufstellen, die unter anderem dann, ne, so SchulsozialarbeiterInnen beraten und unterstützend tätig sind, die an Schulen gehen können. Hm. Dass es gewisse entsprechende Weiterbildungsangebote für ÄrztInnen und MedizinerInnen gibt von den entsprechenden Landesärztekammern. Na, und solche Sachen. Also gibt es ein fachspezifisches Ärztezentrum zu geschlechtlicher Vielfalt in dem Bundesland. Solche Themen. Wie ist die Aus- und Weiterbildung von TherapeutInnen? Also gibt es Weiterbildungsangebote zu geschlechtlicher Vielfalt. So, und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Na, da sind wir in Thüringen bei weitem nicht so weit, aber doch sind wir gesellschaftlich größtenteils an dem Punkt, dass wir sagen, okay, ich würde jetzt nicht offensiv, na, so, zumindest in den meisten Stellen, nicht, wenn jetzt ein, na, gehen wir jetzt an die Schule, Teenie-Jugendliche Person da auf mich zukommt und sagt, hey, ich bin trans, würde ich nicht sagen so, oh, lass mal kurz zur Umerziehung schicken. Ne? Mhm. Also da sind wir weg. Ja. Mhm. In der christlichen Szene sind wir dann nicht weg.
Ja.
Ne?
Ja.
Also bis dahin, dass wir ja seit doch wenigen Jahren Konversionstherapieverbot haben in Deutschland, was auch strafbar ist, bei Minderjährigen. Und das bezieht sich auch auf geschlechtliche Vielfalt. Und doch es mehr und mehr Berichte gibt von Gemeinden, die ihre Kinder und Jugendlichen dann über die Ferien in die USA schicken, um dort sie zu Konversionstherapien zu schicken. Aha. Na, das ist natürlich nicht die große Regel und es gibt natürlich auch immer noch Personen, die es in Deutschland machen. Aber das sind, na, das ist eher so der Stand, auf dem wir sind. Es gibt aber auch Eltern und Gemeinden, die total unterstützend und offen sind und die dann versuchen, sehr guten Umgang zu finden. Na, und die da nicht offensiv ablehnend sind. Ich würde sagen, es gibt kaum Gemeinden, die wirklich sich mit Thematiken auseinandergesetzt haben und wirklich es auch schaffen, Themen, die wichtig sind, zu in Gemeindeleben und Predigt zu inkorporieren. Da gibt es wahrscheinlich vielleicht wenige Gemeinden in Deutschland. Und das fängt an mit ganz vielen Kleinigkeiten, ne? So mit, wenn ich in einer Predigt über Partnerschaft und Ehe von dem einen Mann und der einen Frau die ganze Zeit spreche, na, dann weiß ich als gleichgeschlechtliches Paar in dem Gottesdienst, wenn ich überhaupt da bin, auf jeden Fall sofort, dass ich in dieser Gemeinde nicht mitgedacht bin. Ja. Na, und das, also na, das sind so sehr komplexe Dinge und die mir sofort auffallen in Gemeinde und die mir ganz klar signalisieren, nicht unbedingt, dass Leute mich jetzt offensiv anfeinden würden und wahrscheinlich würden das ganz viele auch nicht tun, aber die mir zumindest signalisieren, ich bin hier nicht mitgedacht. Also meine Realität existiert hier nicht.
Wie würdest du das denn, also ich meine, das ist ja oft sozusagen, also wenn ich predige, versuche ich zumindest immer mal mit einfließen zu lassen, dass Homosexuelle willkommen sind, transgeschlechtliche Menschen willkommen sind und sowas sage ich immer mal. Aber jetzt gerade so in diesen Klassikern, wo man von irgendwelchen Personen spricht, also wie wäre das besser zu machen, dass das sichtbarer wird? Weil du kannst ja nicht sagen, ja, und wenn wir dann an Partnerschaft denken und dann fängst du an, alles aufzuzählen, was es so gibt und dann ist die Predigt rum, weil, also weißt du, was ich meine? Wie ist das, hast du da Ideen für predigende Menschen, wie sie das besser sichtbar machen können, dass es unter der Zuhörerschaft eben unter Umständen ein diverses Publikum sitzt?
Also prinzipiell sind so Kleinigkeiten sind super einfach. Prinzipiell, wenn ich von Plural im Deutschen spreche, ne, kann ich ja das wunderschöne, nehmen wir jetzt mal die PastorInnen, ne? Das heißt, wenn ich nicht Pastorinnen, sondern PastorInnen sage, gender ich ja offensichtlich. Ne? Das heißt, ich habe da, dann ist für mich erstmal klar, okay, da ist eine Person, die eine relativ bewusste Entscheidung getroffen hat, nicht Pastoren und Pastorinnen zu sagen oder auch nicht nur Pastoren zu sagen, was ja das generische Maskulinum ist, sondern da das eigentlich geschlechtssensible PastorInnen zu verwenden. Also das ist so ein relativ einfacher Satz. Das ist so ein bisschen eine Übungssache, das sich anzugewöhnen. Und ich bin da zum Beispiel auch so jemand, ich habe mir gesagt, ich bin da sehr inkonsequent. Ich mache das, wenn ich dran denke. Und wenn ich nicht dran denke, dann reiße ich mir das politische korrekte Bein nicht ab. Und das darf man für sich auch ein bisschen entscheiden. Also man kann sich auch überlegen, was mache ich und was mache ich nicht. Also wenn ich das jetzt ganz schrecklich finde sprachlich, dann mache ich das halt nicht. Dann mache ich was anderes. Ansonsten, wenn ich jetzt über Partnerschaften spreche, das ist es natürlich eine Sache, ob ich über die Ehe zwischen Mann und Frau spreche oder über Ehe spreche oder über Partnerschaft spreche zwischen Menschen. Also wenn ich bewusst, also das wird den meisten Gemeindemitgliedern nicht auffallen. Ne? Genau. Aber den Personen, die es betrifft, wird das sofort auffallen, weil du die ganze Zeit, du hast immer diesen Moment, du wartest darauf fast schon. Also es ist immer diesen Moment, wo du darauf wartest, ah, jetzt kommt's. Also, und dann kommen, und das betrifft ganz viele Dinge, ganz viele Perspektiven. Wir waren vor kurzem bei der Kindersegnung von meinem Neffen da hat der Pastor davon gesprochen, also was Segen bringt. Und ich glaube, das war dieselbe Predigt, wie er gehalten hat, als der andere Neffe gesegnet wurde, unabhängig davon. da war neben diesem, ne, so ein Mann und eine Frau und dann, ne, kann ein Kind gesegnet aufwachsen. Und wie kann man denn zu einem gesegneten Leben kommen? Und ein Satz, der mir aber auch ganz stark aufgefallen war, war dieses mit einem Vater und einer Mutter, wenn ich mit diesen beiden Elternteilen aufwachse, dann kann ich ein gesegnetes Leben führen. Und bei mir war das sofort der Gedanke, okay, was ist mit den Kindern, die einen Elternteil verloren haben? Was ist mit den geschiedenen Eltern von geschiedenen Eltern? Also jedes Kind oder jeder Jugendliche, der da drin sitzt und diese Predigt hört, weil sie vordenkt, so, oh krass, ich habe kein Anrecht auf den vollen Segen.
Ja. Ne? Ja.
Und diese Konsequenzen, so diese Dinge mitzudenken, und das kann ich aber vermeiden. Ne? Ich kann ja trotzdem betonen, dass es ein Segen ist, Eltern zu haben und, ne, das, und dass ich als Eltern Segen weitergebe. Aber ich kann dann auch darüber sprechen, dass es auch Ersatzeltern gibt oder dass es Pflegeeltern gibt. Oder und wenn ich dann diese Dinge mit einbringe, dann realisiere ich auch, es gibt auch da diesen göttlichen Segen eigentlich und diese Fürsorge, die darüber hinausgeht, über das, was vielleicht ich menschlich auch verloren habe.
Vielleicht lehne ich mich da zu weit jetzt aus dem Fenster theologisch, aber ich habe so gedacht, wenn ich das so höre und wir ja auch über so Anklänge in den biblischen Berichten und Geschichten irgendwie reden, könnte man nicht auch so als theologischen Hot-Take sagen, man müsste Gott eigentlich auch absolut intergeschlechtlich denken, so von, ne, wenn man überhaupt geschlechtlich über Gott nachdenken würde, aber so von dem, was das Schöpfungsgedicht oder der Schöpfungserzählung am Anfang erzählt und dann auch von, wenn man alle, die Summe aller Bilder, die irgendwie so für Gott gebraucht werden oder auch als Selbstbeschreibung von Gott, wenn man die alle nebeneinander legt, kriegt man ja kein explizit männliches, auch kein explizit weibliches, ne? Man kriegt was Väterliches, man kriegt aber auch was Mütterliches, man kriegt sind natürlich auch wieder Zuschreibungen, diese Bilder, die auch aus anderen Kulturkreisen kommen und so. Aber ich würde denken, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, aber für mich wäre das schlüssig, das so zu denken, wenn man überhaupt eine geschlechtliche Zuschreibung machen müsste. Oder findet ihr das überhaupt nicht hilfreich?
Nee, da gibt es einen sehr großen Diskurs dazu, wie man Gott denken könnte, ist, ob das nun intergeschlechtlich, nicht binär oder auch anders ist. Allein wenn wir den Erschöpfungsbericht nehmen und sagen, der Mensch wurde als Mann und Frau aus Gott herausgeschaffen, Na, dann muss ja auch die V irgendwo hergekommen sein. Also, und wenn na, die eben, V aus, genau, Mann, aus Gott heraus, dann muss ja auch beides in jedem Fall in Gott angelegt sein. Genau. Also, das heißt auch damit, und da mache ich jetzt mal die ganze Lanze fertig, es sind eigentlich intergeschlechtliche Personen Gott am ähnlichsten. So, und da, so, aber trotz alledem, ne, so, und trotz alledem haben wir da diese Absicht und ein Stück weit, ne, und dann könnten wir auch nochmal sehen, also wie wir über Transgeschlechtlichkeit denken. Also als transgeschlechtliche Person habe ich immer Anteile körperlich von meinem Aufwachsen, von meiner Rolle, die nicht dem Geschlecht entsprechen, unbedingt, mit dem ich mich identifiziere. Aber oft bin ich ja da auch eher nicht binär verortet. Also nicht binär bedeutet in erster Linie, wir haben ein binäres System, also ein System aus zwei Polen, männlich und weiblich. Nicht binär bedeutet in erster Linie erst einmal außerhalb dieses Systems. Das heißt, ganz viele Transpersonen identifizieren sich auch eher in diesem nicht-binären Bereich, ne, auch wenn sie sich vielleicht dann eher männlich oder eher weiblich zuordnen, aber tatsächlich die meisten Transpersonen verorten sich irgendwo in diesem nicht-binären Spektrum. Und auch da müsste ich sagen, also sind eigentlich dann trans-nicht-binäre Personen Gott eigentlich um einiges näher in ihrer Geschlechtlichkeit und in ihrer Selbstwahrnehmung, als ich das als Vater allein sein kann. Kann ich definitiv so denken, ob ich das in der Kirche laut sagen darf, das kannst du versuchen und dann kannst du mir Bescheid sagen, wie es dir damit ging.
Du, also ich habe da gar kein Problem mit, ich versuche das. Ja,
das. Nee, also das.
Ich glaube, ich habe das auch schon mal so gesagt und gedacht, weil ich finde, ich kann da nichts Schlimmes dran finden, weil das ist das, was, wenn ich alle Bilder nebeneinander lege, ist das, was in meinem Denken dabei rauskommt.
Genau. Ja. Und genau das ist das, der Punkt eigentlich mit dem Diskurs. Ne? Es ist die Frage, warum sind wir nicht in der Lage, diesen Diskurs neu zu denken? Ne? Weil die Bibel gibt das her. Es ist nicht so, dass wir anfangen und sagen jetzt, oh, wir legen da jetzt irgendwelche obskuren Dinge aus. Ne? Ich fange jetzt nicht an und will jetzt irgendwelche sagen, ah ja, die Eunuchen, das waren alles transgeschlechtliche Personen. Auf keinen Fall. Na, das gibt die Bibel nicht her und das wäre auch absurd, völlig falsch zu sagen, dass jemand, der zwangskastriert und traumatisiert ist, dasselbe ist wie eine Transperson, die sich ihrer Identität im Klaren ist und eventuell bewusste Entscheidungen trifft, ihren Körper in eine Form anzupassen, in der man gut leben kann. Also das ist wäre auch absurd, ne? Aber trotz alledem können wir Lehren finden, wie zum Beispiel aus dem Umgang von, ne, mit Eunuchen in der Bibel, die ja offensichtlich nicht in das Geschlechtssystem auch gepasst haben von männlich und weiblich, ja, und da auch eine Sonderstellung hatten. Deswegen durften sie sich auch in den Frauengemächern in den Königshäusern aufhalten, um, ne, Fragen zu beantworten, die wir haben zu Transgeschlechtlichkeit und Intergeschlechtlichkeit. Mhm.
Und jetzt vielleicht nochmal zum Thema non-binär. Das begegnet mir auch bei meinen SchülerInnen immer wieder, dass das ganz oft inzwischen benutzt wird. Und ich sag mal, ich kenne den Begriff vielleicht seit 5 Jahren oder so, ne? Ich bin wahrscheinlich echt ein Langschläfer oder so.
Nee.
Aber kannst du das noch ein bisschen, also wie, also was leistet der Begriff für Menschen, die sich nicht eindeutig oder transgeschlechtlich empfinden? Warum ist das so wichtig?
Das ist ein sehr komplexer Begriff und auch teilweise ersetzt durch andere Begriffe. Ich darf dir erstmal sagen, wenn du seit 5 Jahren den Begriff kennst, dann bist du, warst du früh dabei. Der Begriff ist tatsächlich, also gerade im deutschsprachigen Raum, noch nicht so lange sehr gängig. Ne? Da hast du wahrscheinlich mit deinen Teenagern ein bisschen Vorlauf gehabt. Bei den meisten Personen kommt er jetzt erst in den letzten 2 Jahren an. Na, so gesamtgesellschaftlich. Genau, also nicht-binär ist ein sehr komplexes Konstrukt. Na, was ich gerade gesagt habe, ist außerhalb des Geschlechtssystems. Das heißt, es kann sein, nicht-binär kann bedeuten, sowohl als auch beide Geschlechter, beide zugleich, manchmal das eine, manchmal das andere, als auch keines zu keiner Zeit. Wow. So, das heißt, nicht-binär bedeutet in erster Linie dieses Konstrukt, das es gibt von männlich und weiblich. Und in der Form, wie wir das heute leben, ist das auch so ein kleines Überbleibsel von Freud aus dem 19. Jahrhundert. Dem haben wir das so ein bisschen verdanken, der sich damals so mit Geschlechtsforschung irgendwie abgetan hat und ganz viel stereotypisiert hat und ganz viele unserer Annahmen und Verständnisse und Denkens über was ist männlich, was ist weiblich, kommt aus diesen Anfängen der Psychologie. Davor gab es auch ganz andere Stereotype. Also dass es Stereotype in Bezug auf männlich und weiblich gab, gab es schon immer. Aber wie wir sie heute verstehen, das ist ganz viel ein Kind dessen. Und nicht-binär hat sich vor allem daraus entwickelt, zu sagen, na, diese Aufteilung in zwei Extreme mit einer relativ klaren Definition von weiblich ist, sanftmütig, lernt gut Sprache, ist immer geduldig, ist eher süß, hat einfühlsam, fürsorglich, mütterlich, hat ein, wie nennt man das, maternal instinct. So, dass diese Dinge, also das ist weiblich, männlich ist stark, beschützend, voranschreitend, initiativ, körperlich überlegen, na so breit. So, na, diese Dinge sind so gekoppelt an diese Geschlechtlichkeit und ich habe diese zwei Extreme, das sind zwei Pole auch. Na, so, und das ist tatsächlich ein Kind des 19. Jahrhunderts, dass wir sagen, das sind zwei Pole, es sind Gegenteile, die sich so weit wie möglich voneinander weg sind. Und nicht-binär sagt ganz einfach, eigentlich wissen wir doch, dass das Humbug ist. Also wenn wir uns Männer angucken, wenn wir uns Frauen angucken und das sind wir jetzt noch nicht mal bei Transpersonen und nicht-binären Personen, dann gibt es ganz viele Menschen, die da nicht an diesen Polen verortet sind und die ganz viel damit zu kämpfen auch haben, sodass sie dann eventuell dann als Weicheier bezeichnet werden oder als Emanzen oder als Kampfemanzen oder wie ich als Kampfzwerg. Und dann also da diese Abwertung dessen, wenn ich nicht in diese Rolle passe, nicht in diese Pole passe. Von diesem binären Geschlechtssystem. Genau, und Personen, die nicht binär sind, haben gesagt, okay, ich passe da nicht rein, das funktioniert für mich nicht, dieses ganze System, finde ich scheiße, lass uns das System einfach abschaffen, ich bin einfach nicht binär, nicht in diesem System, mir alles hupe, ich mache mein eigenes Ding. Na, und innerhalb dieses Begriffs von Personen, die sagen, ich passe nicht in dieses System, ich sehe mich da nicht, ich finde mich da nicht wieder, gibt es dann verschiedene Konstrukte. Und das kann eben sein, zu sagen, ich bin weder Mann noch Frau, das hat gar nichts mit mir zu tun, ich bin einfach nur nicht binär. Das kann aber auch sein, ich bin sowohl als auch beides zugleich. Das kann auch in meinem Geschlechtsausdruck ausarten, wie unter Umständen bei Künstlerin Conchita Wurst, ist ja sehr bekannt in Deutschland, eine Person, die Lippenstift, Bart und Heels, eine ganz bewusste Entscheidung, diese Extreme der Geschlechtlichkeit gleichzeitig abzubilden. Das hat erstmal noch nichts mit meiner Geschlechtsidentität zu tun. Das kann auch einfach nur mein Ausdruck sein. Ich kann auch sagen, ich kleide mich einfach so, ich bin trotzdem Mann oder ich bin trotzdem Frau. Das ist nochmal eine andere Frage. Aber Nicht-Binarität befasst sich eben mit dieser Frage, wie sehe ich mich selbst? Und Nicht-Binarität sagt hier eben nicht systemblöd.
Ja. Und sag mal, also wenn ich so an meine Jugend denke, gut, da gab es immer halt Männer und Frauen und dann gab es noch irgendwelche, da hat man gesagt, okay, der ist vielleicht schwul oder die ist lesbisch oder so. Das war so im Großen und Ganzen das Spektrum. Aber ich habe mich persönlich dann, ich habe mich also zwar nicht als ein männlicher Mann empfunden, ne? Also so all das, was du gerade unter Männlichkeit aufgezählt hast, passt bei mir gar nicht sozusagen. Aber grundsätzlich habe ich gedacht, Brüste finde ich super. Ich bin also so, ne? Also ich fühle mich sexuell hingezogen und grundsätzlich würde ich sagen, ja, ich fühle mich sozusagen in diesem in dem männlichen Spektrum zu Hause. Also so hätte ich das damals nicht ausgedrückt, sondern ich hätte gesagt, ich bin Mann. So. Wie ist denn das quasi, wenn du auf den Gedanken kommst, ich bin anders. Ich ne, und dann lernst du vielleicht im Internet, aha, da gibt es Leute, die empfinden sich als transgeschlechtlich oder als inter, oder nee, inter ist ja dann sozusagen ja tatsächlich nachprüfbar irgendwie. Also nicht, dass das andere nicht nachprüfbar ist, aber körperlich irgendwie.
Medizinisch also, erfassbar, nennen wir es mal so.
Ja, genau. Also was ich sagen will, wie ich stelle mir diesen Prozess als sehr schwierig vor, weil dass du irgendwann an den Punkt kommst und sagst, ach so, ich bin nicht binär übrigens. Das ist doch wahrscheinlich ganz schön schwierig in unserer Welt, oder? Also das liegt ja nicht so direkt vor dir, weil unsere Welt eben ja doch relativ binär denkt.
Wie ist nein. Das? Also ja und nein, würde ich jetzt mal sagen, ganz unkompliziert. Was du jetzt gerade sagst, also, ich glaube, was total wichtig, was du gesagt hast, so, ich habe mich immer als Mann gesehen und das war immer okay für mich. Ne? Ich habe mich da immer wieder gefunden. Und genau. Ich glaube, das ist eine Sache, die vielen Personen nicht bewusst ist, dass das für sie auch stimmt. Ne? Dass ich mich als Mann definiert werde und dass ich mich als Mann empfinde und dass das für mich auch völlig fein ist. Und das hat eben nicht viel mit dazu tun, ne, mit diesen äußeren Werten, sondern eigentlich mit einem inneren, ich nenne das immer mit einer inneren Erkenntnis im Christlichen, ne? Ein Bewusstsein, also die ist im Sinne von einer göttlichen Erkenntnis, von das ist ein Wissen über mich selbst, das da ist. Ne? Das hat nichts mit Empfinden zu tun, ne? Weil Empfinden ist immer so irreführend, dann denke ich mir so, naja, heute fühle ich mich ein bisschen blau, heute fühle ich mich ein bisschen traurig, heute, ne? So, das sind schwankende Dinge. Aber ne, so eine innere Erkenntnis, also dieses Bewusstsein über mich selbst, ist ja kein Gefühl in diesem Sinne wie ein, ich bin verknallt, sondern das ist eine innere Erkenntnis oder ein, deswegen ich nenne das immer gerne so ein Bewusstsein, ein Selbsterkennen, haben die meisten Menschen ja von sich selbst. Ne? Das Einzige ist, wenn ich halt in diesem System reinpasse, ne? Irgendwie, größtenteils, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht die größten Muckis habe, aber zumindest irgendwie da reinpasse und einigermaßen in High Heels laufen kann, ne? Dann ist es okay. Na, dann brauche ich das nicht groß hinterfragen, da brauche ich mir keine großen Gedanken machen. Alles wunderbar. Wenn ich nicht reinpasse, dann beschäftigt mich das meistens in verschiedensten Formen. Wie leidvoll das ist und wie schwierig das ist, ist ganz, ganz unterschiedlich. Also es ist, das ist ein bisschen so dieser Druckschuss, dass man immer sagt, oh, na, so als Transperson, als nicht-binäre Person, oh, da hat man so ein hartes Leben. Und unsere Gesellschaft macht es Menschen nicht leicht, das ist völlig klar. Aber unsere Gesellschaft macht es vielen Menschen nicht leicht. Aber das heißt nicht, dass ich unbedingt ein leidvolles, völlig hartes Leben führen muss. Na, das ist sehr, sehr unterschiedlich, abhängig von meinem direkten Umfeld, also Eltern, Haus, Geschwister, von meinem Gemeindeumfeld. Na, gerade wenn ich als Teenie in Gemeinde aufwachse, ist das ein großer Teil meines Freundes- und Beziehungskreises. Na, von Schule, als Kinder und Jugendliche verbringen wir die meiste Zeit in Schule. Und auch von meiner Persönlichkeit und meiner persönlichen Konstitution. Also was bin ich für ein Typ Mensch? Ich würde sagen, dass mich haben viele Dinge sehr auf die Palme gebracht, aber ich bin dann eher der Typ, ah, lass uns mal was dagegen tun. Ne, so. Weniger als die Person von ich leide darunter und empfinde das als in erster Linie Leidensdruck. Also, und das ist eine sehr, sehr unterschiedliche Situation. Und deswegen, genau, ich würde gerne so gedanklich einfach so ein bisschen weggehen von so, ah, das ist so schwer und man hat so ein schweres Leben und es ist alles leidvoll. Man hat definitiv mehr Herausforderungen und ne, so die ganzen dummen Sprüche und die Fragen, mit denen man sich unter Umständen auseinandersetzen müssen, können unter Umständen auch zu so einem sehr großen Leidensdruck führen. Und manchen Tagen hat man einfach keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Aber man hat nicht unbedingt ein ganz, ganz schlimmes Leben. Leider ist es aber doch sehr stark allgegenwärtig, ne? Wenn man sich mal darüber Gedanken macht, ne, wie oft man irgendwie männlich-weiblich ankreuzen muss an irgendwelchen dummen Dokumenten. Und es nicht eine Alternative zu männlich-weiblich gibt, ne? Oder dann irgendwelche anderen Dinge abgefragt werden oder ich mit dem Ausweis dann hin muss oder dann mit diesem oder die Krankenkartenkasse. Und dann ne, bin ich transweiblich auf meinem Ausweis, der ist noch nicht geändert worden, weil das TSG einfach scheiße ist. Also das transsexuellen Gesetz, das in Deutschland den Personenstand regelt, wenn ich den ändern möchte als Transperson. Dann und dann auf meinem Ausweis da plötzlich ein anderer Name steht und ich aber ausschließe wie eine Frau und da steht aber Peter. Und So, und dann stehe ich da an der Kasse und möchte mit meiner EC-Karte bezahlen. Und dann ruft die Tante die Polizei, weil die mir nicht glaubt, dass es meine Karte ist, sondern dass ich die geklaut habe. So, und wenn es mein Alltag ist, dann ist das schon ziemlich ätzend. Und da könnte man schon Abhilfe schaffen. Ne? So, also zum Beispiel das TSG ändern. Also das Transsexuellengesetz. Ne? Das ist einfacher machen, meinen Namen zu ändern und meinen Personenstand. Das ist ja gerade ein ganz großer Diskurs. Na, das ist einfach wichtig, dass ich, ne, dass mein Ausweis mit dem übereinstimmt, wie ich aussehe. Weil sonst Leute ganz schnell ganz, ganz anstrengend werden können. Solche Themen sind natürlich dann auch super belastend. Ne? Und wenn ich das halt auf einer täglichen Basis mehrmals habe, ist das einfach nicht mehr nur so ein kleines, nerviges schon wieder, sondern irgendwann verliert man dann auch die Geduld.
Ja, das denke ich mir. Aus dem Grund ist uns das Thema hier ja auch wichtig, sozusagen, weil ich irgendwie auch an der Schule feststelle, zum Beispiel, dass die Jugendlichen, die sich da irgendwie verorten, wenn sie Raum dafür haben, dann ist das wesentlich unproblematischer, als wenn sie keinen Raum dafür haben. Mhm. Also, ne, also einfach von ihrem Selbstverständnis. Ne? Wenn die in der Klasse sagen, übrigens, jetzt die Petra sagt dann irgendwann, übrigens, ich möchte jetzt Peter genannt werden. Und wenn dann, wenn die Klasse das einfach irgendwie aufnimmt und sagt, ach ja, alles klar, okay, gut, ja. Und dann ist das so. Dann ist es für die wesentlich einfacher, damit sich zurechtzufinden und so weiter, als wenn das eben nicht so ist.
Genau.
Ist ja logisch.
Weil letzten Endes ist Auseinandersetzen eigentlich mit meiner Geschlechtlichkeit passiert eigentlich nicht so sehr mit mir selbst, sondern viel, viel mehr mit dieser Gesellschaft. Das heißt, auch das Leid, das ich empfinde und die Belastung, die ich habe, ist eigentlich nicht die Belastung, die ich mit meinen, das wird manchmal so dargestellt, also das ist ein innerer Konflikt oder ein innerer Kampf. Auch Personen, und das betrifft vor allem trans weibliche Personen, eine Person, die sagen so, boah, ey, ich tue jetzt einfach so, als wäre ich keine Frau, weil es ist einfach viel zu anstrengend die ganze Zeit. Und also das ist leider eine Situation, also die eigentlich nicht sein müsste, ne? Dass ich da dann im Konflikt stehe zwischen ich selbst sein und meiner psychischen Gesundheit stehe, ne? Und das, wie gesagt, das ist ausschließlich eigentlich nicht ein innerer Konflikt, sondern viel, viel mehr das, mit dem ich umgehen muss, was in der Gesellschaft passiert.
Ja. Kannst du zum Schluss, ich meine, wir haben vieles davon jetzt schon auch gestriffen, aber einfach nochmal sozusagen, also sieh es mir nach, sieh es meinem Wunsch nach Schubladen, aber deswegen gibt es ja nun auch dieses LGBTQIA-Plus-Ding. Also einfach um noch ein bisschen mehr dass der Horizont erweitert wird für das, was es gibt. Also ich meine nicht nur, du sollst uns jetzt alles in Schubladen packen, aber wie gesagt, aus dem Grund gibt es ja diese langen Abkürzungen, um irgendwie deutlich zu machen, es gibt halt viel mehr, als man normalerweise denkt. Einfach da nochmal irgendwie den Horizont aufmachen. Du hast vorhin Pan erwähnt. Was ist denn das eigentlich?
Geschlechtlich oder sexuell? Okay. Genau, also ich würde bei der Sache tatsächlich sagen, ich glaube, es macht am meisten Sinn, solche Ressourcen wie das Queer-Lexikon, das ist online kostenlos, zu verwenden. Da gibt es alle möglichen Begriffe mit sehr guten Definitionen, die machen eine sehr gute Arbeit, weil das jetzt in der Kürze zu streichen, kommen wir der ganzen Sache nicht näher. In den geschlechtlichen Bereichen sind wir vor allem in dem Bereich geschlechtlich, transgeschlechtlich, nicht binär unterwegs und alles andere ist da so ein bisschen entweder subsumiert oder nochmal Sonderbegrifflichkeiten, die sich mit verschiedenen Terminologien auseinandersetzen. Wie gesagt, das sind dann sehr spezifische Fragestellungen. Sexualität, vielleicht einen ganz kurzen Satz zu Sexualität. Sexualität ist so ein bisschen auch verschoben durch unser Geschlechtsverständnis. Ne? Wir haben ein Geschlechtsverständnis von männlich und weiblich, das bezeichnen wir dann als hetero. Und wenn ich jetzt mit dem gleichen Geschlecht zusammen bin, dann bezeichnen wir das als homosexuell. Aber letzten Endes ist das auch definiert durch unsere Geschlechtlichkeit. Na, wenn ich jetzt meine Geschlechtlichkeit wegnehmen würde, dann hätte ich nur noch Sexualität. Dann hätte ich weder Homo noch Heterosexualität. Das heißt, auch diese Begrifflichkeiten zu Sexualität sind eigentlich erst entstanden durch unser Geschlechtsverständnis. Und das heißt, da haben wir auch so ein bisschen eine Verschiebung. Das ist auch eine ganz spannende Verschiebung, wenn ich jetzt mit Transpersonen zu tun habe. Also bitte fragt nicht eine Transperson, ob sie jetzt auf Männer oder Frauen steht. Das ist auch so eine Frage, die man nicht hören kann. Weil das eine ja mit dem anderen eigentlich nichts zu tun hat. Und mit eigentlich meine ich ja auch genau aus diesem Grund, also wir sind da so ein bisschen verschoben. Aber es ist tatsächlich auch dann immer wieder eine spannende Frage, also wie sehe ich mich dann selbst, ne? Wenn ich als nicht-binäre Person mit einer Frau zusammen bin ich in einer lesbischen Beziehung, bin ich in einer schwulen Beziehung, bin ich in einer hetero Beziehung, bin ich in einer queeren Beziehung? Das sind dann auch wieder Fragen, die sich da auch verschieben können oder auch ändern können. Und das ist so eine kleine, ja, das ist so eine kleine Verschiebung, die einfach auch passiert an sich, ne, dass diese Begrifflichkeiten sind alles auch Konstrukte letzten Endes. Ne, das sind keine absolute. Ja, es ist auch letzten Endes ist immer die Frage, wo sehe ich mich als Person und warum identifiziere ich mich vielleicht jetzt mit diesem Begriff? Weil letzten Endes sind das alles nur Erklärungsversuche, um das zu fassen, was ist. Na, wir sind als Menschen komplex, werden es am Anfang, also wir sind alle Individuen und eigentlich nicht greifbar und versuchen da irgendwelche Kisten zu finden. Und in der queeren Community haben wir das genauso, dass man versucht, Kisten zu finden, um nicht jedes Mal das komplette Subsummarum dort aufmachen zu müssen.
Aber zum Beispiel, ich sage aus dem Grund, weil mich auch diese Abkürzungen so überfordern, weil die ja auch immer länger werden, spreche ich dann immer von queeren Menschen oder der queeren Community. Ja. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, okay, damit ist hoffentlich alles drin irgendwie.
Genau. Also auch wenn ich jetzt von der LSBTIQ oder LSBT-Community oder so spreche, geht man meist davon aus, dass die gesamte Community gemeint ist. Alles kann ich sowieso nicht reinpacken. Selbst in der komplexesten LSBTIQAI Abkürzung, Sternchen, Plus, habe ich nicht alle Kürzel mit drin. Das ist letzten Endes, deswegen habe ich meistens auch, ne, wenn ich es schreibe, mit dem Sternchen oder dem Plus, das ich ansetze, ist einfach dieser Gedanke von, es gibt komplexere und mehr und das ist nicht allumfassend mitgedacht.
Und jetzt wirklich so zum Abschluss vielleicht nochmal ein frommes Wort. Weil ich sag mal so, gerade in der frommen Welt ja Menschen mit diesem Thema hadern und auch gerade Menschen, die sozusagen sich in der frommen Welt eben verorten. Hast du da irgendwie ein ermutigendes Wort, was für solche Menschen hilfreich ist, auf dem Weg ihres Glaubens irgendwie damit sozusagen sich zu finden?
Queere Christinnen oder Gemeinde, die sich mit den Fragen auseinandersetzt?
Ich dachte jetzt eigentlich an queere Christinnen, weil die Gemeinden, die werden wir mit diesem Podcast nicht überzeugen. Also hoffentlich kommt das nach und nach und so weiter. Aber mir geht es jetzt wirklich um die Menschen, die im Grunde danach suchen, ja, wer bin ich denn nun eigentlich? Und wie passe ich in diesem ganzen Konstrukt Gemeinde, Glaube, Gott mit meiner Person da rein, weil ich zumindest meine Erfahrung ist die, dass das in frommen Kreisen für viele Leute ein durchaus sehr steiniger Weg ist.
Ja, ich glaube, die beste oder einzige Chance, die man hat, ist, sich Verbündete, also Allies zu suchen, bei denen man wirklich sicher sein kann und sich komplett austauschen kann. Und ich glaube, dann hat man mit Gottes Gnade eine Chance, seinen Glauben nicht zu verlieren. Aber mit all dem, was man dann doch in dem Prozess meist erlebt, würde ich sagen, ist es vor allem, und das sollte, ich glaube, vielleicht die christliche Gemeinde sich bewusst machen, alle queeren ChristInnen, die es schaffen, sich noch als ChristInnen zu bezeichnen, ob sie nur in Gemeinde sind oder nicht, das ist in erster Linie Gottes Gnade und hat nichts mit Gemeinde oder Nächstenliebe zu tun, dass die Personen noch da sind. Und das ist, genau, und für diejenigen, die auf der Suche sind, sich zu verbünden, ist so die Kraft, die man schöpfen kann im Austausch und doch auch im Zusammenkommen. Deswegen gibt es ja auch Gruppen wie Zwischenraum, um dort ja, diese Erlebnisse, die man auch dann ein Stück weit nur teilen kann mit Menschen, die sie auch erlebt haben. Also diese Tiefe und Weite und auch diese, so ein Stück weit auch die Erschütterung und dieses herausgerissen werden aus der geistlichen Familie, so andere Menschen meist nicht verstehen können, was das mit einem macht. Diese sehr tiefe und innige familiäre Beziehung, die man ja auch hat und die Gemeinde ja auch in Anspruch nimmt, nicht nur zu verlieren, sondern aus der ausgestoßen und entfernt zu werden, ist ein unglaublich schmerzhafter Prozess. Und ich glaube, das kann man nur in Gemeinschaft und im gemeinsamen ja auch zusammen sein und dann letzten Endes auch wieder queeren Gebet und Treffen überwinden und sein, ja, da auch mit Gnade seinen Glauben neu aufbauen und wieder stärken und ganz, ganz sanft und ganz liebevoll sich rantasten an einen Gott, der nicht so ist, wie man vielleicht in den letzten Monaten und Jahren erlebt hat.
Ja, sehr schön. Ich würde an der Stelle vielleicht einfach auch noch mal an die Jahreslosung erinnern. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich finde, das ist so ein wundervolles Wort, weil es, ich meine, gesprochen von einer quasi heidnischen Sklavin, die damals nicht nur eine Frau war, nicht nur quasi eine Heidin und nicht nur eine Sklavin war, also quasi, das war ein Nichts. Diese Frau galt damals nichts. Und die spricht davon, dass Gott sie sieht. Und ich glaube einfach, dass Gott wirklich jeden Menschen sieht. Und da, wo jeder steht mit seinen Strugglen, egal ob du dich binär oder unbinär oder als was du dich auch immer verortest, Gott ist ein Gott, der dich sieht. Und zwar gerne sieht, freundlich sieht und sich so wie um diese Hagar kümmern möchte. So, das wäre mir wichtig, weil ich irgendwie, ich möchte Mut machen, daran nicht zu verzweifeln, sondern das glauben zu können. Genau.
Ja, voll schön. Also ich hätte noch 1000 Fragen, aber ich glaube, da möchte ich nicht noch was hinten draufsetzen. Das war ein schönes Schlusswort, glaube ich.
Genau. Kann man dich buchen?
Ja. Oder auch jein. Also ich würde mir das vorbehalten, ob ich eine Buchung annehme.
Ja.
Aber prinzipiell ja.
Also für einen Vortrag oder für einen Workshop oder sowas, genau, zu dieser ganzen Thematik. Ich denke, wir verlinken einfach auch auch eure Internetseite, ist ja klar.
Ja,
und da findet man dich ja drauf. Ne? Gut, Bruder Michalczyk, magst du uns in den Ausklang führen?
Ich führe uns in den Ausklang. Liebe Hossa-HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 14 Tagen und verabschieden uns an dieser Stelle aus diesem wunderbaren Gespräch, wie gewohnt, mit einem dreifachen
Hossa!
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 Hossa! Hossa.
Sehr schön.
Hossa Talk!
Jay und Marco erklären die Welt.